NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend, heute mit Edda Dammüller am Mikrofon. Willkommen im Echo des Tages. Ganz Europa zählt die Stunden runter. Bis Mitternacht soll Griechenland den Geldgebern eine Reformliste vorlegen, mit der sich vielleicht doch noch eine Einigung erzielen lässt, bevor die Wirtschaft dort völlig zum Erliegen kommt. Wir blicken gleich nach Athen. Außerdem bei uns, der Europarat mahnt seine Mitglieder dazu, gegen Hass im Internet vorzugehen. Wir berichten und kommentieren auch. Im Prozess gegen 4 Manager der früheren Privatbank Saal-Oppenheim sind die Urteile gefallen. Und gefallen ist leider auch Toni Martin bei der Tour de France. Aber er behält das gelbe Trikot. Aber zuerst nach Griechenland. Das Reformpapier aus Athen steht noch aus, aber die Debatte über eine mögliche Lösung für das Land kochte heute natürlich munter weiter. Finanzminister Schäuble pocht darauf, die Regeln der Eurozone einzuhalten. Sein Kollege aus Frankreich, Sapin, möchte sie den Umständen anpassen. EZB-Chef Draghi sagt inzwischen, sicher nicht ohne Kalkül, ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Lösung geben kann. Und in Griechenland bleiben die Banken weiter zu. Von dort Reinhard Baumgarten.
Die griechischen Sorgen wachsen. 1000 Bankfilialen sind täglich landesweit für Schlange stehende Rentner geöffnet, damit sie einen Teil ihres Geldes abheben können. Ansonsten sind die Geldhäuser zu. Der Zahlungsverkehr ist eingeschränkt. 2 der 4 großen Banken sollen kurz vor dem Konkurs stehen. Ihre Einlagen sind nicht sicher. Die Unsicherheit wachse allgemein, sagt der Pensionär Emanuel Paskevas. Es ist beunruhigend. Zurzeit ist die Situation noch so, dass es irgendwie machbar ist. Aber wenn es so weitergeht, dann werden wir vermutlich ein Problem haben. Und die Zukunft völlig ungewiss. Die griechische Wirtschaft kommt immer mehr zum Stillstand. Alle Augen richten sich nach Brüssel und Frankfurt. Die EZB versuche, einen Staatsstreich ins Werk zu setzen, klagt eine Passantin, die ihren Namen nicht nennen will. Die Banken werden nicht mehr öffnen, fügt sie düster hinzu. Der Angestellte Yorgos nennt seinen Namen. Auch er versprüht keinen Optimismus. Ich erwarte nicht viel. Die Entscheidung ist bereits gefallen. Es gibt nichts, worauf man sich freuen kann. Ich warte auf Sonntag, dann werden sie uns sagen, Leute, das war's. Genau damit rechne ich. Am Sonntag wollen die EU-Staats- und Regierungschefs entscheiden, ob und gegebenenfalls wie Griechenland noch geholfen werden kann. Gestern Abend hatte sich Regierungschef Tsipras wieder mit den Führern der Oppositionsparteien getroffen. Es ist wichtig, dass den Parteien richtige Informationen bereitgestellt werden, damit keine Missverständnisse entstehen. Wir müssen geordnet vorgehen. Die kommenden Stunden sind entscheidend. Die Zeit drängt mehr denn je. Jede Stunde zähle, sagt auch der Chef der Oppositionspartei Potami, Stavros Theodorakis. Wir alle drängen darauf, dass eine Entscheidung noch vor Sonntag getroffen wird. Sonntag wäre zu spät. Eine Entscheidung muss bis Freitagmorgen getroffen werden. Athen muss liefern. Brüssel wartet auf Reformvorschläge der griechischen Regierung. Heute vor Mitternacht müssen sie eingegangen sein.
Angela Merkel, Gerhard Schröder, Helmut Kohl, wie wir seit gestern wissen, sollen alle 3 Kanzler vom US-Geheimdienst NSA jahrelang bespitzelt worden sein. Das zeigen Dokumente der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Die WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung haben einsehen können. Aber es war ja nicht die erste Ladung an brisantem Material, das die Bundesregierung nicht ganz abhörsicher dastehen lässt, sondern nur eine weitere in einer ganzen Reihe. Darum hielt sich die Aufregung in Berlin am Tag danach gewissermaßen in Grenzen. Christina Nagel.
Wirklich überrascht war heute niemand im Berliner Politikbetrieb. Irgendwie schienen alle damit gerechnet zu haben, dass nicht nur das Kanzlerinnen-Handy und einige Ministerien vom amerikanischen Geheimdienst abgehört wurden, sondern eben auch das Kanzleramt. Besser mache das die Sache natürlich trotzdem nicht, erklärte der Obmann der Grünen im NSA-Untersuchungsausschuss Konstantin von Notz.
Es ist eine schlimme Entwicklung und dass das hier im Wochentakt von Journalisten und Leak-Plattformen aufgeklärt wird und nicht vom Bundeskanzleramt, ist ein Armutszeugnis für Frau Merkel.
Für Grünen-Fraktionschef Toni Hofreiter ist klar, die Kanzlerin muss endlich handeln. Klare Ansagen statt weichgespülter Mahnungen in Richtung Amerika, Aufklärung statt Abwiegelung.
Frau Merkel muss endlich ihren Worten Taten folgen lassen und den NSA-Untersuchungsausschuss die Unterlagen übergeben, dass die Aufklärung nicht nur versprochen, sondern endlich auch umgesetzt wird.
Mit den Unterlagen sind die Selektorenlisten gemeint, jene Listen, auf denen die Spähziele der NSA in Form von IP-Adressen oder Telefonnummern notiert sind. Auf Wunsch der Bundesregierung werden diese Listen nur einer Vertrauensperson zugänglich gemacht, nicht aber den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses, sehr zum Ärger der Opposition. Für Grüne und Linke liegt zudem auf der Hand, dass der Generalbundesanwalt auf die neuen Enthüllungen reagieren und ein förmliches Verfahren wegen Spionage einleiten müsse. Es sei an der Zeit, Ermittlungen wieder aufzunehmen, erklärte Martina Renner von den Linken in einem Telefoninterview.
Es geht hier um Straftaten. Das ist auf keiner Weise zu bagatellisieren mit Worten wie, das machen halt Geheimdienste und das muss man hinnehmen.
Die USA würden sich den umgekehrten Fall jedenfalls nicht bieten lassen. Dessen ist sich Renner sicher. Eine Meinung, die auch der Geheimdienstexperte von der SPD, Christian Fliesek, teilt. Er geht mittlerweile davon aus, dass die USA die deutsche Regierung flächendeckend ausspäht und das seit geraumer Zeit. Ein massiver Vertrauensbruch aus seiner Sicht.
Das ist eine massive Beeinträchtigung deutscher Interessen. Und deswegen ist hier die Regierungsspitze, sprich die Bundeskanzlerin, dringend gefordert.
Sie müsse mit dem amerikanischen Präsidenten reden. Und nicht nur das. Auch die Spionageabwehr, für die das Bundesamt für Verfassungsschutz zuständig ist, müsse dringend einer Prüfung unterzogen werden. Denn offenbar gelinge es dem Amt nicht einmal, höchste Regierungsstellen zu schützen. Sollte sich das bewahrheiten, wäre das aus Fliesecks Sicht ein Offenbarungseid.
1789, im Jahr der Französischen Revolution, hatte Salomon Oppenheim seine Bank gegründet. Heute ist die einst noble Privatbank Sal Oppenheim nur noch ein Anhängsel der Deutschen Bank. Und der Ur-Ur-Ur-Urenkel des Gründers steht vor einem Scherbenhaufen. Er und drei weitere frühere Oppenheim-Manager sind heute vom Kölner Landgericht zu Geldstrafen verurteilt worden, wegen schweren gemeinschaftlichen Betruges, der das Bankhaus praktisch ruiniert hat. Einer der Angeklagten muss auch ins Gefängnis. Über den Ausgang des Prozesses Markus Schmitz.
Während die Richterin die Urteile spricht, lachen einige Zuschauer. Ein Raunen geht durch das Publikum. Offenbar finden sie die Entscheidungen zu milde. Die Richterin ermahnt sie. So begann heute der letzte Tag im langwierigen Oppenheim-Prozess. Der ehemalige Banker Friedrich Karl Jansen muss nach Willen des Gerichts als einziger ins Gefängnis. Er war der Verantwortliche für das Risikomanagement. Von ihm gab es im Gegensatz zu den anderen ehemaligen Gesellschafter kein Wort der Reue. Achim Hengstenberg vom Kölner Landgericht.
Grundsätzlich gilt, dass einer der wesentlichsten Strafzumessungsfaktoren ist, ob sich ein Angeklagter zur Sache ständig einlässt oder nicht. Wenn er dies tut, ist das etwas, was ihm erheblich zugute zu halten ist in aller Regel.
Dabei hatte das Gericht nach eigener Aussage genug Indizien, um Friedrich Karl Jansen schuldig zu sprechen. Der Wirtschaftsjournalist und Oppenheim-Experte Thorsten Smiel hat den Prozess aufmerksam beobachtet und kommt im Fall Jansen zu diesem Ergebnis.
Insgesamt haben sich die Verteidigung von Jansen aus meiner Sicht verzockt. Man hätte möglicherweise eine Bewährungsstrafe herausbekommen, wenn man am Ende vielleicht noch den anderen Angeklagten, dem Grafen und dem Baron, gefolgt wäre und ein Geständnis abgelegt hätte.
Der Graf und der Baron, das sind Matthias Graf von Krockow und Christopher von Oppenheim, auch ehemalige Gesellschafter. Sie haben im Prozess ihre Fehler eingestanden. Die Banker hatten mit einem Immobilienkauf und einer Kreditvergabe ihrem Unternehmen schwer geschadet. Es geht um 105 Millionen Euro. Damit haben sie finanziell und auch noch zusätzlich der Privatbank Sal Oppenheim große Probleme bereitet, sagte Wirtschaftsjournalist Thorsten Smiel.
Das Renommee der Bank ist komplett verspielt worden. Letztlich hat es einen historischen Verrat gegeben, den die Banker gegenüber ihren Vorfahren begangen haben. Es gab zum Beispiel eine Regelung, die besagte, es darf niemanden geben, der Bankeigentümer ist und persönliche Bürgschaften eingeht. Und genau gegen diese Regel, gegen dieses ungeschriebene Gesetz hat man verstoßen. Das ist der historische Verrat.
Der Immobilienentwickler Josef Esch, der im engen Geschäftskontakt mit der Bank stand, ist wegen des Verstoßes gegen das Kreditwesengesetz zu einer Geldstrafe von fast 500.000 Euro verurteilt worden. Übrigens, alle, die heute eine Bewährungsstrafe bekommen haben, müssen auch noch tief in die Tasche greifen. Als Geldauflage sind sie dazu verpflichtet, jeweils 300.000 Euro an eine wohltätige Organisation zu zahlen.
Nehmen wir den IS. Wie kann es sein, dass ein Terroristenzirkel mit mittelalterlichen Ansichten alleine aus Deutschland mehrere hundert junge Leute anlockt, in den sogenannten Heiligen Krieg zu ziehen? Das geht nur dank des Internets. IS-Bräute werben junge Mädchen über Kurznachrichtendienste an, salafistische Prediger hetzen im Videokanal. Tendenz zunehmend. Der Europarat hat heute seine Mitgliedstaaten aufgerufen, energischer gegen Rassismus und Antisemitismus vorzugehen. Aus Brüssel berichtet Ralf Siener.
Auf die Dringlichkeit des Problems versucht er, Europas Öffentlichkeit seit langem aufmerksam zu machen.
Hate speech is a growing problem, in particular online.
Online-Hassreden sind seit langem ein wachsendes Problem, betont der Generalsekretär des Europarates in Straßburg, Torbjörn Jagland, und verweist auf den Jahresbericht des Ratsausschusses gegen Rassismus und Intoleranz. Das Internet sei ein wichtiges Medium geworden, um Rassismus und Intoleranz zu fördern, heißt es in dem Bericht.
It creates a lot of tension.
Hassreden im Internet schafften erhebliche Spannungen, zumal in einer Zeit der großen wirtschaftlichen Unsicherheit in Europa, betont Europarat-Generalsekretär Jagland. An die Stelle von Offenheit und Toleranz seien Ressentiments und Schuldzuweisungen getreten. Am wichtigsten ist es jetzt, vor allem junge Leute zu mobilisieren, damit sie sich einschalten und eine Gegenöffentlichkeit im Netz schaffen, betonte Jagland. Die Europäer sollten aus ihrer Geschichte gelernt haben, dass die Kombination aus zunehmenden Vorurteilen und wirtschaftlicher Instabilität das Rezept für eine Katastrophe sei. In ganz Europa müssten Regierungen entschieden handeln, um Diskriminierung zu bekämpfen und für Verständnis und Toleranz werben. Denn der wachsende Antisemitismus, eine zunehmende Islamfeindlichkeit und ein wachsender Rassismus seien eine Bedrohung für die Zukunft Europas, unterstreicht der Europarat-General. Als Gründe für Islamfeindlichkeit und Antisemitismus nennt der Europarat-Ausschuss gegen Rassismus und Intoleranz die zunehmende Gewalt von Islamisten und die Wahlerfolge populistischer Parteien.
Freedom of speech is a basic right.
Zwar sei die Meinungsfreiheit ein Grundrecht, aber es gebe Grenzen dieses Grundrechts, betont der Europarat-Generalsekretär. Die Cybercrime-Konvention stellt rassistische und fremdenfeindliche Äußerungen im Internet unter Strafe.
Racist and xenophobic expressions online.
Deutschland, Frankreich und 22 weitere Länder des Europarates haben das Zusatzprotokoll der Konvention über Cyberkriminalität ratifiziert, das rassistische und fremdenfeindliche Äußerungen im Internet unter Strafe stellt. Doch 23 Länder haben dieses Zusatzprotokoll nicht unterschrieben, zum Beispiel Russland und die Türkei. Aber auch Großbritannien und Italien haben das Zusatzprotokoll noch nicht ratifiziert. Es ist offen, ob sie sich dazu entscheiden. Jetzt, nachdem der Europarat vor der Inflation von Hassreden im Internet eindringlich warnt.
Ralf Siener über den Bericht des Europarats heute in Brüssel, wonach sich das Internet, das doch so frei sein soll, zunehmend zu einem Medium für Hassreden und Ausländerfeindlichkeit entwickelt. Ja, sollte man da einschreiten? Um diese Frage geht's im Kommentar von Daniel Buß.
Das Internet ein Tummelplatz für Gewaltprediger und Ausländerhass. Das verwundert nicht. Natürlich, das Netz ist für alle Nutzer, für alle freien Gesellschaften vor allem ein großer Gewinn. Es verbindet Freunde über Kontinente hinweg. Aus Brief sind Chatfreunde geworden. Und vielleicht noch wichtiger, das Netz demokratisiert das Wissen der Welt. Ob reich oder arm, hier kann jeder mal eben etwas nachschlagen und dazu noch sein Wissen selbst verbreiten. Wikipedia und Blogs sei Dank. Aber das Internet ist auch böse. Wo alle mitreden können, bleibt bleibt auch Dreck nicht aus. Der Europarat nennt das Internet ein beklagenswertes Medium für Hassreden und Ausländerfeindlichkeit. Im Digitalen wird eben für alle sichtbar, was im analogen Zeitalter nur den Stammtisch, das Vereinsheim oder den Pausenhof erreicht hätte. Dabei mag manchen das Internet sogar sauber erscheinen, denn für viele ist Facebook oder genauer das, was ihre Freunde dort notieren, praktisch das Internet. Auf solchen Portalen tummeln sich aber auch zwielichtige Gestalten. Manche, sogenannte Trolle, haben nur viel zu viel Zeit. Sie müllen die Kommentarspalten mit Nörgeleien und Verschwörungstheorien zu, weil sie es können und weil ihnen die Möglichkeit, anonym zu bleiben, dabei hilft. Trolle mögen nerven, sie verdienen aber meist den Schutz der Toleranz. Anders als echter Hass und Aufrufe zur Gewalt. Hier wird dem Internet das eigene System zum Verhängnis, der liberale Ansatz des sogenannten freien Internets. Nur ein Beispiel. Obwohl viele Nutzer auch aus Deutschland in den vergangenen Tagen Facebook eine Seite gemeldet haben, die den eindeutigen Titel Fuck Israel trägt, ist sie noch immer da. 24.000 Nutzern gefällt bereits das dezidierte Hassangebot, das mit dem widerlichen Spruch Der Tag wird kommen, an dem sie zahlen werden, für sich wirbt. Facebook kratzt das nicht. Das Portal lehnt eine Löschung ab, denn die Spielregeln sind hier nicht für alle gleich, die Angebote gleichzeitig aber grenzenlos. In Europa gelten andere Gesetze als im Silicon Valley. Was wir klar als rassistisch oder gar verfassungswidrig abstempeln und abschalten und vielleicht sogar von unseren Ermittlern verfolgen lassen würden, anderorts werden solche Entgleisungen von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ein Freifahrtschein für Hassparolen, das macht das Internet mitunter unerträglich. Es regulieren zu wollen, wäre aber sein Tod und das wäre leider noch unerträglicher.
Das Internet muss ein weitgehend unregulierter Ort bleiben, meint Daniel Buß in seinem Kommentar hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. 4 Millionen Syrer sind auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat. Das sagt heute das UNO-Flüchtlingshilfswerk. Unvorstellbare Zahlen angesichts der Debatte, die die EU gerade führt. Da geht es darum, wie die Flüchtlinge in den 28 Mitgliedstaaten möglichst gerecht verteilt werden können. Aber nicht 4 Millionen, sondern 60.000. Und Sie haben es sicher mitbekommen, eine verbindliche Quote, wie von der EU-Kommission gewollt, kommt erstmal nicht. Aber welche Einigung denn dann? Heute haben die EU-Innenminister in Brüssel darüber beraten. Bleibt die Frage am frühen Abend Ziel erreicht?
Ich bin nicht sicher, dass wir das Ziel total erreichen, aber wir kommen in eine sehr akzeptable Nähe,
sagte der luxemburgische Migrationsminister Jean Asselborn. Damit ist der Streit um eine gerechtere Verteilung von Flüchtlingen in der EU also noch nicht beigelegt. Bislang haben offenbar erst 22 der 28 EU-Länder zugesagt, dass sie überhaupt freiwillig Flüchtlinge aufnehmen werden. Einige Länder wollen gar nicht mitmachen, dazu gehört zum Beispiel Großbritannien. Andere Staaten möchten die Gesamtzahl der Flüchtlinge nach unten drücken.
Wer Solidarität erwartet, muss letztendlich auch seiner Verantwortung nachkommen. Und gerade beim Verantwortung übernehmen haben wir noch einiges an Nachholbedarf bei manchen Mitgliedstaaten,
sagte die österreichische Innenministerin Mikl Leitner. In dem Pilotprojekt, das die EU-Kommission vorgeschlagen hatte, geht es insgesamt um 60.000 Flüchtlinge, die in den kommenden 2 Jahren in der EU verteilt werden sollen. 40.000 von ihnen befinden sich bereits in Italien und Griechenland. In den beiden Ländern kommen die meisten Flüchtlinge in Europa an. Weitere 20.000 Menschen sollen aus Flüchtlingscamps in Nordafrika in die EU geholt werden.
Deutschland ist bereit, einen großen Anteil zu übernehmen. Allerdings ist das geknüpft daran, dass auch andere Staaten das tun. Auch daran, dass es sich um schutzbedürftige Flüchtlinge handelt,
sagte Bundesinnenminister de Maizière. Wie viele Migranten Deutschland aufnehmen wird, ließ er offen. Es könnten schätzungsweise 8.000 werden. Tschechien, das sich vehement gegen eine verpflichtende Quote gewehrt hatte, will insgesamt 1.500 Flüchtlinge aufnehmen, das kleine Land Lettland dagegen 250. Mit einer verbindlichen Quote hätte das baltische Land etwa 3-mal so viele Menschen aufnehmen müssen. Für die österreichische Innenministerin Mikl Leitner ist die freiwillige Aufnahme von Flüchtlingen keine sinnvolle Zukunftsperspektive.
Ja, es muss nach wie vor unser Ziel sein, hier nachhaltig zu einer Quote zu kommen, zu einer fixen, fairen Quote für ganz Europa.
Und auch für Bundesinnenminister de Maizière ist das letzte Wort bei der Verteilung von Flüchtlingen noch nicht gesprochen. Das Thema Flüchtlinge sei für Europa eine historische Herausforderung. Kein einzelner Staat kann das alleine für sich lösen, sagte de Maizière.
Hier brauchen wir mehr und nicht weniger Europa.
Innenminister de Maizière im Bericht von Karin Bentsch. Depressionen oder Burnout, wer sich ein bisschen umhört, der kann zu dem Schluss kommen, immer mehr Menschen sind seelisch krank. Passt ja auch, alle haben Stress, keiner hört mehr zu, es ist oft zum Verzweifeln. Gesundheitsforscher zeichnen ein differenzierteres Bild. Sie verweisen auf Studien, nach denen psychische Erkrankungen generell in Deutschland nicht zugenommen haben. Sie werden aber häufiger erkannt und manchmal auch vorschnell diagnostiziert. Auch das steht im neuen BKK-Gesundheitsatlas, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Volker Schaffranke.
Psychische Erkrankungen sind auf dem Vormarsch. Diese Schlagzeile findet sich alle paar Wochen in den Medien. Und wer sich im Familien-, Bekannten- oder Kollegenkreis umhört, der bekommt auch immer häufiger erzählt, dass jemand länger ausfällt mit der Diagnose Burnout oder sogar Depression. Seelische Störungen sind für immer mehr Krankheitstage verantwortlich. Allerdings heißt das nicht unbedingt, dass sie auch häufiger vorkommen. Heute sind nicht mehr Menschen psychisch krank als noch vor 15 Jahren. Das zeigen Zahlen im neuen Gesundheitsatlas des Dachverbandes der Betriebskrankenkassen BKK, die heute Vorstandschef Franz Knieps in Berlin vorstellte.
Obwohl es in den letzten Jahren eine massive Zunahme von psychischen Störungen innerhalb der AU-Meldungen, des Anteils der Betroffenen und der Verschreibung von Antidepressiva gibt, ist das durch empirische Studien so nicht zu belegen.
Betroffene akzeptierten ihr psychisches Leiden eher und nehmen auch Hilfe in Anspruch, was in der Folge dann auch zu mehr Krankschreibungen führe, so Franz Knieps. Außerdem verfügten Mediziner über viel bessere Kenntnisse, was das Krankheitsbild betrifft. Knieps warnt vor einer Dramatisierung der psychischen Diagnosen.
Es lohnt sich auch, genauer hinzusehen, denn das ist der Diagnosebereich, der über die letzte Generation von 25 Jahren die stärkste Dynamik entfaltet hat.
Die Krankheitstage aufgrund seelischer Leiden haben sich bei den Betriebskrankenkassen seit 2003 mehr als verdoppelt. Auch die Dauer der Krankschreibungen stieg innerhalb der letzten 10 Jahre um 25%.
Wir liegen heute mit 39 Tagen bei einem Wert, der deutlich länger ist als beispielsweise Tumorerkrankungen. Bei der Depression liegen wir sogar bei 58 Tagen.
Bei Frauen kommen solche Diagnosen häufiger vor als bei Männern. Arbeitslose sind stärker betroffen als Beschäftigte. Depressionen werden in Süddeutschland, Bayern oder Baden-Württemberg häufiger diagnostiziert als im Norden oder Osten Deutschlands. In der Stadt werden mehr seelische Leiden festgestellt als auf dem Land. Interessant ist auch der Vergleich zwischen Ost und West, so BKK-Vorstandschef Franz Knieps.
Die Ärzte in den neuen Bundesländern verschreiben deutlich weniger Antidepressiva als Ärzte in den alten Bundesländern, hier insbesondere in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.
Der BKK-Dachverband vertritt fast 90 Betriebskrankenkassen. Für den Gesundheitsatlas 2015 konnte auf die Daten von über 4 Millionen Versicherte zurückgegriffen werden.
Die Kutte im Rockerclub aus Jeans oder Leder, ohne Ärmel, übersät mit Aufnähern, sogenannten Patches, eine Art Personalausweis in der Szene, ein Kultobjekt. Zwei Rocker aus Nordrhein-Westfalen sollten eine Geldstrafe zahlen dafür, dass sie ihre Bandidos-Kutte trugen, obwohl zwei andere Ortsvereine ihres Clubs verboten sind. Die beiden Männer weigerten sich, letztlich mit Erfolg. Nach dem Bochumer Landgericht hat sie heute auch der Bundesgerichtshof in Karlsruhe freigesprochen. Ein sogenanntes Kuttenverbot ist aber jetzt noch nicht vom Tisch. Die Angelegenheit ist kompliziert, wie Klaus Hempel weiß.
Rechtsanwalt Lars Brögeler ist zufrieden. Er hat erreicht, was er wollte. Er hatte einen der beiden angeklagten Bandidos vertreten und die wurden vom BGH rechtskräftig freigesprochen.
Zu klären war hier die Frage, ob die Angeklagten sich strafbar gemacht haben, indem sie die Kutte der Bandidos getragen haben. Und das hat der BGH ganz eindeutig mit Nein beantwortet. Es ist nicht strafbar.
Im konkreten Fall ging es um zwei Mitglieder der Bandidos in Unna und Bochum. Sie wurden angeklagt, weil sie ihre Kutten öffentlich trugen. Begründung: Die Bandidos in Neumünster seien verboten worden. Deshalb gelte das Kutten- und Abzeichenverbot auch für andere Ortsgruppen der Bandidos. Der BGH lässt das so nicht gelten. Durch die konkreten Ortsbezeichnungen, die die Rocker auf ihren Kutten tragen, würden sie sich von anderen verbotenen Ortsgruppen abgrenzen, so Yvonne Ott, Presserichterin beim BGH.
Der dritte Strafsenat hat klargestellt, dass es nicht strafbar ist, wenn man eine typische Bandido-Kutte trägt, sofern ein Ortszusatz angebracht ist, der auf ein nicht verbotenes Chapter hinweist.
Soweit die strafrechtliche Seite. Das Urteil ist nur ein Teilerfolg für die Rocker, denn nach dem Vereinsrecht bzw. Polizeirecht kann das Tragen der Kutten weiterhin verboten werden, so BGH-Richterin Ott.
Ob ein polizeirechtliches Verbot besteht, muss im Einzelfall entschieden werden. Es muss im Einzelfall geschaut werden, ob das nicht verbotene Chapter die Ziele eines verbotenen Chapters teilt. Aber das zu beurteilen steht nicht den Strafgerichten zu,
sondern den Verwaltungsgerichten. Dort könnte es künftig zu neuen Prozessen kommen. Rechtsanwalt Brögeler geht jedenfalls davon aus, dass die Landesbehörden nun andere Wege einschlagen werden, um Kuttenverbote durchzusetzen.
Das steht zu befürchten und zu erwarten, dass den Bandidos jetzt in der nächsten Zukunft die vereinsrechtlichen Kuttenverbote ins Haus flattern. Ja, indem sie erstmal schlechterdings und schlicht behaupten, dass sämtliche nicht verbotenen Ortsvereine die gleichen Zielrichtungen teilen wie die des verbotenen Vereins.
Die beiden Rocker der Bandidos reagierten gelassen auf das Urteil, wollten sich selbst nicht äußern. Nur der Pressesprecher des Rockerclubs. Er ließ offen, ob sich die Bandidos mit ihren Kutten wieder in der Öffentlichkeit zeigen werden.
Sie machen gerne Fotos mit öffentlichen Gebäuden im Hintergrund, tollen Museen oder Bauwerken. Und die schönsten laden Sie hinterher im Netz hoch. Dann machen Sie mal ruhig weiter so. Das EU-Parlament hat Ihnen die Panoramafreiheit gesichert. Die sollte eingeschränkt werden bei der anstehenden Reform des Urheberrechts, um beispielsweise die Rechte von Architekten zu stärken. Aber das EU-Parlament hat dagegen gestimmt. Über die beruhigende Entscheidung aus Straßburg und die Ausnahmen, die Sie beachten müssen. Kai Küstner.
Egal, ob man die Spiegelreflexkamera auspackt oder eben mal kurz das Smartphone zückt. Wer in Deutschland Sehenswürdigkeiten fotografiert und diese Bilder anschließend ins Internet stellt, muss auch weiterhin nicht fürchten, dafür zur Kasse gebeten zu werden. In der heutigen Debatte machten die Abgeordneten im EU-Parlament überdeutlich, dass sie die bisherigen europäischen Regeln zum Ablichten öffentlicher Gebäude nicht antasten wollten. Indem wir den richtigen Knopf hier bei uns im Parlament drücken, stellen wir sicher, dass Fotografen in ganz Europa ungefährdet weiter ihre Knöpfe drücken können. Da die EU-Parlamentarier per Klick mit dem Zeigefinger abstimmen, entschied sich die britische Abgeordnete Honeyball, mit diesen Worten für den Erhalt der sogenannten Panoramafreiheit zu werben. Diese schien für kurze Zeit in Gefahr, weil nämlich ein Ausschuss des Parlaments zum Schutz von Architekten und Künstlern gefordert hatte, sie in ganz Europa zu beschneiden. Jetzt aber bleibt alles, wie es ist.
Das Parlament hat auf die Menschen gehört und sich gegen eine Einschränkung der Panoramafreiheit ausgesprochen.
So die Abgeordnete der Piratenpartei Julia Reda. Das bedeutet also, in Deutschland sind sogenannte Selfies vor Touristenattraktionen auch weiterhin kein Problem. Und auch das anschließende Posten bei Facebook nicht. So eindeutig war die Haltung der EU-Parlamentarier, dass einer, der ihnen heute zuhörte, der Digitalkommissar Günther Oettinger, zu der Ansicht gelangte, die Aufregung der letzten Tage sei wohl
mir scheint ein reines Phantom.
Letztlich entscheidend dafür, wie es mit der Freiheit zu klicken und zu posten weitergeht, ist in der Tat die EU-Kommission. Und die verspricht Oettinger, habe nicht vor, die Panoramafreiheit einzuschränken.
Was man mit dem Auge als Bürger auf öffentlichen Plätzen und Straßen in Europa sehen darf, sollte man auch mit der Kamera fotografieren dürfen.
Die Panoramafreiheit nicht anzutasten, wofür das Parlament mit seiner heutigen Entscheidung wirbt, heißt aber gleichzeitig auch, die strengere Regelung in EU-Ländern wie Frankreich, Italien oder auch Griechenland bleibt erhalten, wo Panoramafreiheit nur eingeschränkt gilt.
Damit das Recht in ganz Europa verankert wird, müssen wir aber dranbleiben und die Kommission dazu auffordern, die Panoramafreiheit auszuweiten,
wünscht sich die Abgeordnete Julia Reda. Zunächst aber gilt, Touristen müssen in einigen Ländern des europäischen Auslands ihr Gehirn weiter eingeschaltet lassen. Alte Bauwerke, Notre Dame, Kolosseum, Akropolis dürfen bedenkenlos abgelichtet werden. Aber Vorsicht bei moderner Kunst. Wird der Eiffelturm nachts angestrahlt, braucht man für die Fotos eine Genehmigung. Vorausgesetzt, man veröffentlicht die, wozu das Hochladen im Internet bereits zählt.
Gestern strahlte Toni Martin noch, der Deutsche im gelben Trikot der Tour de France, aber die 6. Etappe heute endete für ihn äußerst schmerzhaft. Martin stürzte auf dem 6. letzten Kilometer und als Sieger kam sein tschechischer Teamkollege Zdeněk Stüber ins Ziel. Holger Gerska.
Nach vielen Guten diesmal ein schwarzer Tag für den deutschen Radsport. Zunächst verpasste John Degenkolb die Chance auf den Etappensieg, weil im chaotischen Finale sich ein Teamkollege von Tony Martin, nämlich der Tscheche Zdeněk Stuba, von allen anderen verabschiedete und die Etappe mit 2 Sekunden Vorsprung gewann. Dahinter sprintete Peter Sagan, der Slowake, auf Platz 2. John Degenkolb wurde Vierter. Aber diese chaotische Situation kam dadurch zustande, dass es im Feld einen Massensturz gegeben hat, etwa 900 Meter vor dem Ziel. Und mit Schmerzen lag Tony Martin auf der Straße, wurde von seinen Teamkollegen ins Ziel hineingeschoben. Aufgrund der Regelung, dass es eine Sturzzone gibt, wobei alle die gleiche Zeit bekommen, wenn dort ein Unfall passiert, bleibt Tony Martin im gelben Trikot. Nur, ob er zur 7. Etappe aufgrund seiner Verletzung weiter antreten kann, das ist offen.
Denn Tony Martin hat sich möglicherweise das Schlüsselbein gebrochen. Damit könnte er die Tour nicht weiterfahren. Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon heute Edda Dammüller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.